Wir steigen ein in eine Predigtserie. Heute ist der erste Tag, der erste Sonntag, 4 Teile. Die heißt, in Gottes Gegenwart leben. In Gottes Gegenwart leben. Es wird 4 Unterthemen geben. Und sozusagen der krönende Abschluss ist dann die Konferenz oder die mehreren Gottesdienste an einem Wochenende zusammen mit dem Ingolf Elzel. Er wird das Thema dann haben, übernatürlich, passt sehr gut dann als Abschluss, Ehrfurcht vor Gott, die Kraftquelle für einen starken Glauben. Also 4 Predigtreihen, 4 Predigtthemen, 4 Predigtsonntage in Gottes Gegenwart leben, Richtung Konferenz mit Ingolf Elzel. Eben haben wir gesungen, ich sehe jetzt die Unterthemen, kann man gar nicht so schnell erfassen, ist auch nicht so wichtig, wir gehen mal gleich weiter. In Gottes Gegenwart. Heilig, heilig, haben wir eben gesungen. Für mich gar nicht so selbstverständlich, dass wir in Gottes Gegenwart sein können, dass wir sozusagen hinzutreten können. Weil wir müssen wissen, eines Tages, wir waren noch ferne, sagt das Wort Gottes, wir waren noch ferne. Und dann sind wir hinzugekommen aus den Heiden. Das Volk Israel in seiner Erwählung war näher dran vielleicht. Und wir waren ausgeschlossen, sagt das Wort Gottes, vom Bürgerrecht Israels und von den Bundesschlüssen der Verheißung. Die waren uns fremd, heißt es da. Und wir hatten keine Hoffnung und wir waren ohne Gott in der Welt. Das ist die Analyse aus dem Wort Gottes. Jetzt aber. Gute Botschaft. Seid ihr in Christus? Ihr seid in Christus, die ihr fern wart. Und das seid ihr geworden, nahe geworden durch das Blut Jesu Christi. Wenn wir einsteigen in das Thema, heute sozusagen die vorbereitende Predigt auch, ich zusammen mit dem Klaus, er wird nachher den zweiten Teil dann machen oder einen Zwischenteil, zusammenhalten werden in Gottes Gegenwart, muss uns einfach nochmal klar sein, wir waren weit weg. Und dann sind wir hinzugetreten durch das Blut Jesu Christi. Das sollten wir noch heute Morgen nochmal als erste Grundlage nochmal ein bisschen verdauen und nochmal verkosten, dass uns das klar ist. Wir waren weit weg. Fern. Ihr wart einst fern und jetzt seid ihr nahe gekommen durch das Blut Jesu Christi. Vielen Dank, Jesus. Und da ist jetzt kein Unterschied mehr zwischen Juden, zwischen Nichtjuden, Heiden. Da ist auch kein Unterschied mehr zwischen Sklaven und freien Status. Das ist auch kein Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Die Welt hat ja lang gebraucht, bis sie da irgendwie weitergekommen ist. Steht schon in der Bibel vor 2000 Jahren. Es ist kein Unterschied zwischen Mann und Frau. Klar. Und dann im Psalm 73, Vers 28, nachdem wir in Gottes Gegenwart treten, nähern dürfen, uns nahen dürfen, sagt er sogar, Gott nahe zu sein. Das ist mein Glück. Das möchte ich auch für mich sagen. Kannst du es mit unterschreiben, mit versuchen auszukosten, auch ich bin auf dem Weg, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück. Und wenn wir in seiner Gegenwart sind, führt es uns in die Anbetung. Oder vielleicht ist es auch umgekehrt, die Anbetung führt uns in die Gegenwart Gottes. Auf jeden Fall ist klar, wir beten immer in der Nähe Gottes an. Es ist kein ferner Gott, den wir irgendwie versuchen hereinzubeten, anzulocken mit unseren Gebeten. Er ist nahe. Gott ist dir nahe und da betest du an. Wo ist die Gegenwart Gottes? Eigentlich ganz logisch, da, wo er wohnt. Er wohnt nicht überall, nicht in der Dunkel. Gott wirst du nicht im Dunkeln finden, wenn du dich in der Dunkelheit aufhältst. Er ist im Licht und da ist Licht, wo er ist. Wo wohnt Gott? Das führt uns zu der Frage, auch das als Grundlage für diese Reihe. Gott wohnt immer noch im Tempel. Er wohnt im Tempel. Zwischenfrage, wo ist denn dein Lieblingsplatz? Zwei Psalmisten haben da schöne Aussagen gemacht, kennen wir natürlich, Psalm 23. Ich möchte bleiben im Hause des Herrn, immer, für immer. Lieblingsplatz, ich möchte bleiben im Hause des Herrn, immer, im Tempel. Oder Asaf auch, Psalm 84, Wie lieblich sind deine Wohnungen, damit meint er die Stiftshütte. O Herr der Herrscher, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen, Tempel des Herrn. Nun jubelt mein Herz und mein Leib dem lebendigen Gott zu. Wohl denen, glücklich die, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Ich möchte sein in der Gegenwart Gottes. Ich möchte wohnen in seinen Vorhöfen, in seinen lieblichen Wohnungen. Machst du mit? Die Geschichte der Gegenwart Gottes, ich habe schon angedeutet, ist auch die Geschichte des Tempels letztendlich, seiner Wohnung. Und ich möchte ein Wort uns heute Morgen nahe bringen, hebräisch Shechinah, Betonung letzte Silbe, wenn ich es richtig weiß. Und sie bedeutet übersetzt nicht so leicht zu fassen. Gegenwart Gottes einerseits die Wolke, die Herrlichkeit Gottes oder auch das Zelten Gottes, die Einwohnung, das ist ein Kunstwort ein bisschen, das ein, aber es soll es versuchen auszudrücken, das Einwohnen Gottes unter den Menschen. Er wohnt mitten unter den Menschen. Und das erinnert uns natürlich an den Tempel. Und da möchte ich durch die Geschichte des Tempels hindurchgehen in die Heilsgeschichte. Einerseits ein bisschen Informationsvermittlung, aber auch, dass wir einen klaren Blick haben, weil es auch zur Zeit, finde ich, manchmal ein bisschen verwirrend ist an dieser Stelle. Manchmal frage ich mich, ob nicht der Garten Eden schon der erste Tempel Gottes war, weil er wohnte dort auch. Er ging mit den Menschen dort spazieren bis zum Sündenfall. Da war Heiligkeit Gottes präsent, Gegenwart Gottes ganz nahbar. Du läufst durch den Garten, unterhältst dich mit Gott. Mensch, muss das was gewesen sein. Aber wir gehen mal in die gängige Sache hinein. Die Stiftshütte, hier steht sie schon. Das, die Geschichte des Tempels, die erste Tempelform war sozusagen transportabel. Das war die Stiftshütte, das heilige Zelt eigentlich am Anfang. Mit der Bundeslade aus Zedernholz, Akazienholz, sorry. Und da lagen die 10 Gebote drin. Nach dem Bundesschluss am Sinai, am Anfang natürlich noch nicht. Und wir wissen, als das Volk Israel aus Ägypten auszog, war die Wolke Gottes vor ihnen und die Feuersäule und sie folgten dem. Und dann wurde ja das heilige Zelt errichtet und dann lagerte sich, da ändert sich auf einmal was. Dann kommt die Wolke Gottes in das Volk, also nicht vor dem Volk mehr, sondern sie war im Volk, Shechinah. Die Herrlichkeit Gottes lagerte sich auf dem Zelt, mitten im Volk Gottes. Und wenn die Wolke unten war, blieb das Volk stehen, ruhte. Wenn sie sich erhob, wussten sie, jetzt geht's weiter. Das war das transportable Heiligtum. Circa 1605 vor Christus, circa 600 Jahre in Gebrauch, war mit dem Volk Israel unterwegs in der Wüste. Dann die Eroberung des Landes, Josua, dann die, sagen wir mal, etwas dunkle Zeit der Richter, wissen wir nicht viel, 400 Jahre. 1, 2, 3 Figuren, 400 Jahre, recht Gott, schwierige Zeit. Dann kommt David, auch er geht noch mit der Stiftshütte um. Er geht auch verschütt mal und so. Und dann kommt David auf den Gedanken, er spricht diesen Bibelvers aus vom Propheten Haggai. Ich wohne in einem Tempel, prächtig, und Gott wohnt in einer Hütte? Kann doch nicht sein. Und er möchte gerne einen Tempel bauen. Das ist übrigens gar nicht so Gottes Idee gewesen, nur mal nebenbei. Ja, es war Davids Idee. Und Haggai, der Prophet, der bei ihm ist, sagt, das ist eigentlich kein schlechter Gedanke. Und David hat auch schon Baumaterial gesammelt, schon ein bisschen vorauseilend. Und dann krätscht Gott dazwischen und sagt, David, an deinen Händen klebt zu viel Blut, du nicht. Aber dein Sohn Salomo, der kann den Tempel bauen. Und so kommt es dann auch. Geschichte des Tempels, jetzt kommt der eigentliche, sagen wir mal, der erste steinerne Tempel, der Tempel Salomos. Das war so circa 1059, ging auch nicht von heute auf morgen, wurde dieser Tempel gebaut. Prächtig, durchaus, sehr prächtig. Dort sollte der Name Gottes wohnen. Israel hat ja immer nur einen Tempel gehabt. Und er baute diesen Tempel, und dass wir mal so ein Gefühl dafür bekommen, der war circa 50 Meter lang, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Also sagen wir mal, so wie eine stattliche Dorfkirche, ja, so in der Art. Ne? So war der Tempel in der Größe. Und außen waren die Vorhöfe, 2 Vorhöfe, in äußere und innere. Und im Inneren stand ein Altar, um dort die Tieropfer zu bringen. Und das Allerheiligste durfte nur einmal betreten werden vom Hohepriester im Jahr. Das wisst ihr wahrscheinlich alles. Bei der Einweihung des Salomonischen Tempels in all seiner Pracht sagt ein Mensch folgenden Spruch, der hinterlegt ist in 1. Könige 8, Vers 27. Ja, sollte Gott wirklich auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel, Steigerungsform, maximaler geht's nicht, können dich doch gar nicht fassen, Gott. Wie viel weniger dieses Haus? Wer hat das gesagt? Der den Tempel gebaut hat, Salomo selbst. Ja, Gott, solltest du wirklich auf der Erde wohnen, Himmel und die Himmel der Himmel können dich doch gar nicht fassen. Wie viel weniger erst dieses Haus, das ich gebaut habe. So heißt es eigentlich vollständig. Ne? Also Salomo erkennt auch schon da, dass dieses steinerne Haus temporär, dass es Gott nicht entsprechen kann. Ne? Aber das Schöne ist, Gottes Wolke, Shechinah, lagert sich auf diesem Tempel. Gott nimmt sozusagen diesen Tempel an und die Gottesgegenwart lagert, ist in diesem Tempel zu finden. Und so ist es einige Jahre gut gewesen. Und dann wurde der Tempel schrecklich entweiht durch die Könige, durch den Gottesabfall, die Vielgötterei. In den Einnahmen Manasse, König 200 Jahre nach Salomo. Er hat Bordelle hin angebaut, hat Götzenbilder in den Altar, in den Tempel hineingestellt und es wurde schrecklich, schrecklich, schrecklich in diesem Tempel. Gottes Haus, Gottes Gegenwart. Die Shechinah waren noch da, das Einwohnen Gottes. Aber Gott sagt, dieser Tempel wird zerstört werden. Und 587 vor Christus wurde er dann durch die Babylonier zerstört. Und was sehr interessant ist, der Prophet Hesekiel sieht in einer Schau, wie die Wolke Gottes, die Herrlichkeit Gottes, kurz vor der Zerstörung diesen Tempel verlässt. Also Gott hat sich zurückgezogen aus diesem Tempel und hat ihn verlassen. Dann wird er zerstört, der Tempel, und das Volk Israel wird ins Exil geführt, oder die Elite und viele andere auch, nicht alle, aber viele werden ins Exil geführt. Eine tempellose Zeit für ein paar Jahrzehnte und dann werden die Babylonier von den Medern und Persern überwältigt und König Kyros ist ein Freund der Juden, freundlich gesinnt und er sagt, ihr dürft auch wieder zurück, großen, wenn ihr wollt, manche, viele haben es getan, nicht alle, und ihr könnt auch den Tempel wieder aufbauen. Und Zerubabel ist eine entscheidende Figur und kann man lesen im Propheten Esra, und da gab es 2, 3 Mitspieler, ganz kurz, und Zerubabel hat den Tempel wieder aufgebaut in den alten Maßen, allerdings natürlich nicht in diesem Prunk wie bei Salomo, weil es waren ja schwierige Zeiten. Jerusalem war ja auch kaputt. Das ist dann sozusagen der, je nach Zählung, der zweite Tempel, der Tempel Zerubabels. Und der ist dann im Dienst ab ca. 538 vor Christus war das dann. Und dieser Tempel hält im Grunde bis 70 nach Christus. Wobei dieser Zerubabel-Tempel wurde nochmal schwer verändert, und zwar vom König Herodes, ca. 20, 30 vor Christus. Er hat diesen Tempel komplett umgebaut. Neubau, könnte man sagen. Die Maße, Innenmaße wurden beibehalten, aber es wurde komplett umgestaltet. Und auch die Juden damals haben zum Teil angefangen mit der Tempelzählung, eigentlich mit diesem Herodes-Tempel. Wir zählen heute durch, nennen es den zweiten Tempel. Aber eigentlich war es fast ein Neubau. Sehr interessant, in diesem zweiten Tempel Zerubabels und Herodes war natürlich nicht die Bundeslade, die war ja verschwunden, auch nicht die 10 Gebote waren auch verschwunden in Babylonien irgendwo. Und was auch interessant war, die Wolke Gottes hat sich nicht mehr darauf gelagert. Zumindest wird es nicht beschrieben, sagen wir es mal so. Ne? Also beim ersten Tempel hatten wir das ja noch, Stiftshütte sowieso. Hier der Tempel von Zerubabel und Herodes, heißt es nichts davon, dass die Wolke Gottes Shechinah sich dort lagerte. Der Tempel wurde dann von den Römern komplett zerstört, 70 nach Christus. Da blieb kein Stein auf dem anderen, buchstäblich, wie es ja auch Jesus vorausgesagt hatte. Der erste Tempel, steinerne Tempel Salomo, wurde zerstört durch Vielgötterei, war der Grund. Und hier war der Grund eigentlich, dass sie den Messias abgelehnt hatten. Dann braucht man auch keinen Tempel. Gericht Gottes. Jetzt die Frage, leben wir in einer tempellosen Zeit, in einer Zeit ohne Tempel? Wo ist die Gegenwart Gottes jetzt? Wo ist das Opfer zu bringen? Wo ist die Offenbarung, die Anbetung? Wo können wir anbeten? Wird es einen weiteren Tempel geben müssen? Manche sprechen ja so vom dritten Tempel, ist gerade so ein bisschen unter den Christen. Ich bin erstaunt. Ich positioniere mich hier mal gerade. Ich halte das für eine. Also, er mag kommen, der dritte Tempel, dass er gebaut wird in Israel. Mag schließe ich nicht aus. Aber heilsgeschichtlich positioniere ich mich mal gleich, brauchen wir den nicht. Ja, das ist ein Rückfall, Rückspulen in den alten Bund. Opfer, wer soll die bringen und Priester und so weiter. Es hat sich komplett geändert. Warum? Jesus macht deutlich zu seiner Lebenszeit, dass die Tage des steinernen Tempels gezählt sind. Seine Botschaft lautet, der Tempel ist nicht länger ein Gebäude, der Tempel ist eine Person und diese Person bin ich. Was sagt er, wenn es mal auf den Tempel kommt? Es gibt zwei spannende Aussagen, die ich kurz sagen will. Er sagt zum einen die komplette Zerstörung des Tempels von Herodes voraus. Kurz vor seiner Ölbergrede kommt diese Aussage, die Jünger zeigen ihm den Tempel, wie wunderbar der ist. Und Jesus ist wenig beeindruckt und er sagt, sorry, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird komplett abgebrochen werden. Ja, sagt Jesus voraus. Und ich habe es eben schon vorweggenommen, bei den Römern ist es ja dann auch passiert, 70 nach Christus. Aber der Herodes-Tempel ist den auch Jesus gesehen hat in seiner Pracht. Er war wenig beeindruckt und sagt, dieser Tempel, nicht ein Stein auf dem anderen. Und vorher im Johannes 2, als er diese Tempelreinigung durchführt, da waren ja diese Vorhöfe riesig, ne? Herodes alles ausgebaut mit den Opfertieren und Kommerz und alles, konnte man alles kaufen, räumte er kräftig aus. Der Eifer um dein Haus verzehrt mich, sagt er selbst. Und da räumt er kräftig aus und die Juden werden sauer und sagen, was soll das? Und dann macht er auch diese Aussage, zerstört diesen Tempel und ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Die Juden antworten, wie soll das gehen in 3 Tagen? Wir bauen schon seit 46 Jahren, also es macht nochmal deutlich diese Zeitrechnung, die da ein bisschen unterschiedlich ist. Und Jesus sagt, ihr werdet diesen Tempel zerstören und ich werde ihn in 3 Tagen wieder auferbauen. Und er meint damit seinen Leib, ihn selbst. Und dann geht es weiter, später, als dann Jesus gekreuzigt und auferstanden ist, dann heißt es in in Johannes 2, dann erinnerten sich die Jünger an diese Worte und auf einmal verstanden sie. Wir verstehen ja auch oft im Nachhinein erst, was Gott alles tut und was die Aussagen bedeuten. Sie verstanden im Nachhinein, dass Jesus mit dem Abbruch des Tempels und der Wiederaufbau, der Wiederauferstehung seinen eigenen Leib gemeint hat. Klare Sache. Also, wir folgern, Jesus ist der neue Tempel. Jesus ist der neue Tempel. Das Wort Gottes sagt sogar, diese Herrlichkeit ist größer als die bisherige. Viel, viel größer. Und wenn Johannes davon spricht, sehr interessant, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns wohnt und wir sahen seine Herrlichkeit, dann ist das Shekhinah. Dieses Zelten, dieses Wohnen Gottes unter uns und das Wort, die Herrlichkeit, das ist alles Shekhinah. Ja, deswegen, damit ist Jesus gemeint, deswegen ist er der Tempel und er ist die Gegenwart Gottes. Kommt ihr damit rein? Und dann ist er, sagt auch das Wort Gottes, 1. Petrus 2, Vers 4, er ist der lebendige Stein. Der erste Stein des neuen Tempels. Er ist der Tempel, den Gott auserwählt hat und der kostbar ist. Und er ist auch der Eckstein. Jesus ist der neue Tempel. Er ist auch gleichzeitig Hohepriester und Opferlamm. Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen. Aber ewig heilig vollkommen ist dieser neue Tempel. Und wenn es heißt, er ist der Eckstein, dann wird klar, dass es noch nicht alles ist. Der Tempel, der neue Tempel in Jesus Christus, erfährt Erweiterung. Da kommen noch mehr Steine, lebendige Steine. Und ihr spürt schon, das sind wir. Der Tempel wird erweitert durch die Erlösung und durch die Ausgießung des Heiligen Geistes sind wir zu Abrahams Kinder geworden. Die Zusagen gelten auch uns und wir sind lebendige Steine. Durch die Sendung des Heiligen Geistes wird dieser Tempel erweitert durch lebendige Steine. Und wir gehören dazu. Weder Jude noch Grieche inzwischen, ich habe es vorhin schon gesagt, sondern wir sind voll mit dabei. Und wenn wir uns das jetzt anschauen, was dieser neue Tempel in Bauteilen bedeutet, möchte ich das so kurz durchstreifen. Features aus dem Neuen Testament, was diesen Tempel angeht, neben dass Jesus der Tempel sowieso ist als Eckstein. Wir sind lebendige und wachsende Steine. Lasst euch aufbauen, 1. Petrus 2, Vers 4, als lebendige Steine, als ein geistliches Haus. Wir sind lebendige Steine in diesem Tempel. Wachsend. Dann ist es ein heiliger Tempel. Wehe, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Eine wilde Drohung, 1. Korinther 3, Vers 17. Wer diesen heiligen Tempel, die Gemeinde, die Gläubigen zerstört, verderben wird, den wird Gott verderben. Denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Wir sind der Tempel des heiligen Gottes, des lebendigen Gottes. 2. Korinther 16, 6, Vers 16. Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Ich will bei euch wohnen, sagt Gott, schon in 3. Mose. Und will euer Gott sein, ihr sollt mein Volk sein. Dann ist der Tempel ebenfalls Tempel des Heiligen Geistes, Wohnung des Heiligen Geistes. Ihr kennt das, euer Leib ist ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes. Euer Leib ist ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes. Wir sind Wohnung Gottes, sein Haus, sein heiliger Tempel, während Jesus Christus der Eckstein ist, Epheser 2, werdet ihr zusammengefügt zu einem kompletten Bau, zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und auch die Gebote Gottes, vorletzter Punkt, ruhen nicht mehr in einer Bundeslade, sondern sie sind geschrieben auf unsere Herzen. Jeremia 3, Vers 16 heißt es, die Bundeslade des Herrn wird niemandem mehr in den Sinn kommen. Das ist eine Prophezeiung. Man wird nicht mehr an sie gedenken und keiner wird sie suchen. Und keiner wird sie vermissen. Es wird auch keine mehr gemacht werden, sagt Jeremia. Ja? Das ist auch mal als kleiner Kommentar zu manchen Bestrebungen, die Dinge wieder aufzubauen. Und dann natürlich Jesus, der vollkommene hohe Priester. Und wir sind Priester und Gottes Volk. Ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk des Eigentums. Resümee, Tempel und Priesterschaft sind vereint. Wir sind Gottes Haus mit Jesus Christus, in Jesus Christus. Jetzt ist Anbetung jederzeit an jedem Ort vollkommen möglich. Näher geht es nicht. Wohngemeinschaft mit Gott. Ihr seid nicht mehr Gäste, Fremdlinge, sondern Mitbürger und Gottes Hausgenossen. Geschichte des Tempels in den neuen Bund hinein. Nach den Stiftshütten, 2 steinernen Tempeln, jetzt der fleischerne Tempel aus Jesus Christus und seiner Gemeinde. Weder Jude noch Grieche. Zurück zur Anbetung im Tempel ist natürlich jetzt jederzeit möglich. Die höchste Form der Liebe, der Treue, wir beten an. Er ist würdig. Anbetung, ein Lebensstil, ein Zustand, nicht was für besondere Zeiten und Plätze, immer. Anbetung findet im Tempel statt. Jesus ist der Tempel, wir sind sein Tempel. Kein Haus der Anbetung, lebendige Anbetung. Wir sehen die große Linie von der Stiftshütte bis zum neuen Tempel, den ich beschrieben habe. Ein Tempel aus Stein braucht es nicht mehr und ein Opferdienst durch Priester im Sinne des alten Bundes braucht es auch nicht mehr. Der hohe Priester hat ein und für alle Mal das lebendige Opfer gebracht, das ausreicht. Und Jeremia spricht vom Herrn, der Herr sagt von sich selbst, der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Schemel. Was müsstet ihr für ein Haus bauen, damit es diesem gleich käme? Was wäre das für ein Ort, an dem ich ruhen sollte? Ich würde es unterlassen, dem Herrn einen Tempel bauen zu wollen. Er sagt, der Himmel ist mein Thron, die Erde mein Schemel. Wolltet ihr mir ein Haus bauen? Was soll's? Die Schechina. Ach, sorry, es kommt immer so zeitverzögert. Tempel als Wohnort Gottes, seiner Gegenwart, seiner Herrlichkeit, Shehinah, hat sich bei uns gelagert für immer. Ewig lebendige Anbetung. Als Jesus gelebt hat, war das diese Zeit des Paradigmenwechsels, dieses riesigen Umbruches. Und er macht diese Aussage, es kommt der Tag, er war nicht mehr weit, da werdet ihr weder dort anbeten, auf diesem Berg, noch in Jerusalem, auf diesem Tempel, in diesem Tempel, sagt er voraus. Damit übergebe ich an Klaus, der diesen Punkt ausführen wird. Eines Tages, und er war nicht mehr weit, werdet ihr dort nicht mehr anbeten und nicht mehr hier.
Ja, Jesus hat auch ein Volk aufgesucht, das auch lange Zeit vom Heil ausgeschlossen war, obwohl sie sich sehr bemüht haben, obwohl sie einen Tempel gebaut haben für Gott, den Gott nie verlangt hat, obwohl sie an einem Ort angebetet haben, den Gott nie zur Anbetung bestimmt hat, den Berg Gerizim. Das war das Volk der Samaritaner. Jesus sagt, es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Das sagt Jesus zu der Samaritanerin, der sogenannten Frau am Jakobsbrunnen, im 4. Kapitel des Johannesevangeliums, Vers 23. Auch eine ganz wichtige Aussage zum Thema der Predigtreihe in Gottes Gegenwart leben. Ich lese mal die ganze Geschichte, weil da auch ganz viele Facetten sichtbar werden, wie man sich Gott nähert, wie man sich Gottes Gegenwart nähert. Am Beispiel dieser Frau am Jakobsbrunnen. Also Johannes 4. Jesus verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die 6. Stunde, also ungefähr Mittagszeit, 11 Uhr oder 12 Uhr. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren weggegangen in die Stadt, um Speise zu kaufen. Die samaritanische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritanische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab und er selbst trank daraus und seine Söhne und sein Vieh. Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, der wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher komme, um zu schöpfen. Er spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm hierher. Die Frau antwortete und sprach zu ihm, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaub mir, es kommt die Stunde und da werdet ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten. Ihr betet an, was ihr nicht kennt, wir beten an, was wir kennen, denn das Heil ist aus den Juden. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. So, jetzt habe ich hier eine Karte von Israel, die ungefähr die Location der Begebenheit schildert. Also Jesus geht hier von Judäa nach Galiläa, nicht den längeren, aber sicheren Weg durchs Jordantal, sondern den kürzeren, aber gefährlicheren Weg durch Samaria. Hier etwa auf halber Strecke liegt Sichar. heute die Stadt Askar, hier ein Vorort von Nablus oder auch Shechem oder Sichem. Hier liegt also, hier war das sicher, hier mit rot markiert das Grab Josefs. Und etwas entfernt davon hier der Jakobsbrunnen, auf dem steht heute eine Kirche, die wurde ungefähr zur Zeit Konstantins gebaut. Hier der Berg Gerizim, auf dem ein Tempel der Samaritaner stand, der von dem Makkabäer Johannes Hyrkanos ungefähr 150 Jahre bevor Jesus mit der Samaritanerin gesprochen hat, zerstört wurde. Ein Ereignis, das die Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritanern damals noch verstärkt hat. Die Samaritaner leben heute noch hier auf dem Berg. Es gibt keinen Tempel mehr. Es sind ungefähr 400 Samaritaner, die dort leben. 400 leben noch in der Stadt Holon bei Tel Aviv. Und die feiern heute noch das Passafest, wie es im Alten Testament steht, also mit Lämmerschlachten und so. Diese Begebenheit, Jesus mit der Samaritanerin, findet statt, unmittelbar nach dem Gespräch von Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus. Und auch zu Nikodemus hat Jesus über die drei Schlüsselbegriffe, über Wasser, über den Geist und über die Wahrheit gesprochen. Zu ihm hat Jesus gesagt: Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Und jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Interessant ist hier auch, dass für Jesus die Wahrheit getan werden muss. Also Jesus spricht von Wahrheit tun, also eine Kategorie, die weit über das Übliche, die Wahrheit reden, hinausgeht. Jesus sieht also die Wahrheit oder dementsprechend auch die Unwahrheit nicht nur auf der sprachlichen Ebene, sondern auch auf der Handlungsebene. Eine weitere Gemeinsamkeit in den Gesprächen Nikodemus und die Frau am Jakobsbrunnen ist, dass beide Jesus zunächst missverstehen. Sie nehmen seine Rede wörtlich. Nikodemus fragt: Wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Und die Frau am Jakobsbrunnen fragt: Herr, du hast kein Schöpfgefäß und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Mit lebendiges Wasser meint die Bibel Quellwasser, also im Gegensatz zu Zisternenwasser. Und natürlich wird Quellwasser auch als Bild gebraucht. Schon im Alten Testament ist das Quellwasser ein Gleichnis für die quellende und für das quellende und belebende Heil Gottes. Zum Beispiel kennt ihr alle aus Psalm 23 den Vers: Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Oder in Jesaja 12 heißt es: Mit Freuden werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung. Und was damals im Alten Testament noch Sehnsucht und Verheißung war, das wird jetzt von Gott erfüllt. Und Jesus weist sich als diese Erfüllung des Alten Testamentes, weist die Erfüllung des Alten Testamentes in seiner Hand. Wenn Jesus von Wahrheit spricht, dann meint er Wahrheit im Sinne von Wahrhaftigkeit. Also nicht nur im Sinne von nicht lügen, sondern von Wahrhaftigkeit. Wahrhaftigkeit hat den Aspekt, nicht nur, dass man nichts Falsches sagt, sondern dass man alles transparent macht, was für den anderen oder auch in der Anbetung für Gott wichtig ist, um ein vollständiges Bild zu gewinnen. Und wenn wir beten, sollen wir mit so einer Wahrhaftigkeit vor Gott treten. Die Samaritanerin gibt ein Beispiel, was Jesus meint oder nicht meint. Sie lügt ja nicht, wenn sie sagt, dass sie keinen Mann hat. Sie ist ja nicht verheiratet. Aber wahrhaftig wäre es gewesen, wenn sie gleich gesagt hätte, dass sie zwar keinen Mann hat, aber einen Freund oder Lebensgefährte, also mit einem Mann zusammenlebt, mit dem sie nicht verheiratet ist. Auch sich selbst gegenüber wahrhaftig zu sein, ist nicht immer leicht. In meinem Beruf war es manchmal wichtig, Menschen zu fragen, was sie fühlen. Und die erste Antwort, die ich meistens bekommen habe auf die Frage, was Menschen fühlen, war, ging dann los mit dem Satz, ich denke so und so. Und im zweiten Anlauf, wenn ich nochmal gefragt habe, ja, was fühlen Sie denn? Dann war die Antwort, eigentlich sollte ich so und so fühlen, aber und häufig erst beim dritten Mal, bei der dritten Nachfrage, gelang es den Menschen tatsächlich ein Gefühl wahrhaftig zu formulieren. Und ich denke, es ist auch wichtig, in Gott gegenüber wahrhaftig zu sein, im Gebet, in der Anbetung auch emotional wahrhaftig zu sein. Und indem Jesus die Samaritaner immer tiefer in die Wahrhaftigkeit führt, erkennt sie auch immer deutlicher, wer er ist. Zuerst erkennt sie in ihm den Prophet und dann erkennt sie in ihm den Messias. Und je wahrhaftiger unsere Anbetung ist, desto innigere Gemeinschaft haben wir auch mit Jesus.
Zum Abschluss der Predigt, der Doppelpredigt, habe ich jetzt noch eine Hausaufgabe für euch. Wir haben davon gehört, die Stiftshütte, die ganze Linie, Zeltplan, steinerne Tempel, fleischerne, lebendige Tempel, das Anbeten im Geist und in der Wahrheit, wahrhaftig, nicht mehr auf dem Berg dort, nicht mehr in dem Tempel dort. Und die Frage ist jetzt auch, es gibt viele Aspekte der Anbetung. Und eine Hausaufgabe, einen Aspekt möchte ich euch heute mitgeben, der Anbetung. Paulus im 1. Korinther 12 und so weiter entfaltet er dieses ganze Panorama der Liebe. Und Liebe ist die Grundlage für Anbetung erstmal. Liebe zu Gott, sonst kann ich nicht anbeten. Liebe zu Gott. Und dann kommen diese Geistesgaben und dann fängt er an, über die Sprachenrede zu sprechen. Und viele Aspekte im Kontext der Gemeinde. Ich will nur einen herausgreifen, wo er dann sagt, ich will im Geist beten und ich will im Verstand beten. Im Verstand beten, fangen wir mal hinten an, fällt uns, glaube ich, relativ leicht, das ist das, was wir so sind. Meine Unterstreichung ist heute Morgen, ich will im Geist beten. Da fährt er noch weiter, ich will im Verstand Psalmen singen. Machen wir auch gerne. Psalmen singen, Lieder singen im Verstand, aber, sagt er, ich will auch im Geist Psalmen singen. Und diesen Aspekt möchte ich uns heute Abend, heute Morgen mit auf den Weg geben. Im Geist beten, im Geist anbeten. Und er spricht hier von der Sprachenrede. Diese Sprache, die Gott uns gibt als eine Gebetssprache, wird sie in der Gemeinde gebraucht, damit sie erbaulich ist, muss sie ausgelegt werden, ganz klar. Aber wenn ich anbete im Geist, dann schenkt mir Gott Worte, die unaussprechlich sind, die aber mein anbetendes Herz zu ihm hintragen. Oder auch Psalmen, die ich im Geist singe. Uns geht das gerne verloren, immer wieder. Die Pfingstbewegung hat es so ein bisschen wiederentdeckt, die Sprachenrede, und sie wirkt immer so mysteriös, ist sie nicht. Sie ist geheimnisvoll, das ist richtig, aber es ist kein Mysterium. Und ich möchte euch ermutigen, die Gabe der diese Geistesgabe der Sprachenrede zu suchen und wenn ihr sie habt, sie nicht einschlafen zu lassen. Paulus sagt von sich selbst, ich bin Gott dankbar, der untere Teil, dass ich in Sprachen reden kann. Ich bin Gott dankbar, dass ich in Sprachen reden kann. Wow. Sprachen, die von ihm eingegeben sind. Und dann, das ist eine Herausforderung für uns, er sagt, ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle. Und Paulus ist da uns offensichtlich ein Vorbild. Und lass uns mal die Herausforderung, die Challenge annehmen, wenn er sagt, ich mache davon mehr Gebrauch als ihr alle, vielleicht machen wir gar keinen Gebrauch mehr davon. Wir werden Paulus vielleicht nicht einholen, aber lass uns das nicht vergessen, zu Gott in Sprachen zu ist eine der Geistesgaben. Die ist nicht irgendwie komisch. Und Paulus sagt, eifert nach den Geistesgaben. Allen natürlich, aber diese auch. Und das ist so ein bisschen ein Stiefkind, weil wir sie nicht richtig fassen können. Und wenn wir von der Anbetung sprechen, dass wir im Geist anbeten können, in der Wahrheit, im Geist, nicht hier, nicht dort, sondern so im Tempel, möchte ich euch als Hausaufgabe mitgeben, diese Geistesgabe, diese Anbetung im Geist wieder zu entdecken, zu kultivieren, vielleicht auch erst zu bekommen. Das ist ein Geschenk, das ist keine Errungenschaft, keine Auszeichnung. Das ist aus dieser Predigt heraus der ganz konkrete Appell an euch, die Einladung, euch mit diesem Thema zu beschäftigen. Wir haben ja auch ein Arbeitsblatt, ne, und da ist auch so die Frage mit drauf, wie denke ich über das Beten in Zungen, in Sprachen. Und Paulus sagt, ich mache mehr davon Gebrauch als ihr alle. Mit diesem Schlussgedanken möchte ich euch segnen in diesen Sonntag hinein. Danke für euer geduldiges Zuhören. War eine Menge Stoff heute, aber ich hoffe, es bleibt ein bisschen was hängen. Ihr habt Profit davon ein bisschen. Amen.